Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das ich herausgesucht habe für diesen Gottesdienst, es steht in der Bergpredigt, im Matthäusevangelium, im 5. Kapitel. Wir wollen hören auf den Vers 13. Jesus Christus sagt dort: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschütte und lässt es von den Leuten zertreten. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns jetzt unter deinem heiligen und lebendigen Wort versammeln dürfen. Wir wollen dir Dank sagen für dieses mahnende Wort aus der Bergpredigt, über das wir jetzt die Predigt hören werden, Herr. Und wir wollen dich bitten für diese Predigt, über dieses Salzwort, dass du bei uns bist mit deinem guten Heiligen Geist und dass du einem jeden Einzelnen von uns sprechen mögest. Und dass das passiert, dass das gelingt, dass das geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen und sie auch befolgen, dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit durch deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, vor einigen Jahren durfte ich zu Gast sein bei einer Vereidigung bei der Bundeswehr. Nicht nur bei der Vereidigung, dann auf dem Sportplatz, sondern auch zuvor waren wir eingeladen, in der Kaserne so ein bisschen Alltag der Soldaten zu erleben. Wir waren dann so die Besucher, die Eltern, die Freunde, die Bekannten derer, die sich dort dann zur Vereidigung aufgestellt hatten. Und wir kamen da als Zivilisten in die Kaserne und dann sahen wir dann diese Rekruten, die da standen, die waren gerade alle in der Grundausbildung. Und dann trat das Regiment an und so ein schneidiger Leutnant, der trat vor die ganzen Soldaten und der gab dann Befehle. Stillgestanden, zack, und alle standen mit einem Mal still. Augen rechts, alle Augen rechts halt, nicht? Wenn die fertig waren, rührt euch. Und als sie dann zum Bus fahren mussten, gab der klare Befehle, also Zug 1, Zug 2, Zug 3 und das ging zack, 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 zack. Und die Soldaten mussten alle auf die Worte dieses Leutnants hören, waren ja Soldaten. Wir standen daneben als Zivilisten, wir hörten das auch, aber für unser Leben hatte das keine Bedeutung. Ich habe da nicht stillgestanden gemacht oder nach rechts, nach links geguckt, der hatte mir ja nichts zu sagen. Ich war ja kein Soldat. Warum erzähle ich Ihnen diese kurze Begebenheit? Bei der Bergpredigt ist es ganz genauso. Die Bergpredigt zu Beginn, also die Bergpredigt ist ja im Matthäus-Evangelium in den drei Kapiteln 5, 6, 7. Da heißt es ganz zu Beginn in Matthäus 5, 1, dass ganz viel Volk zusammengekommen ist. Die haben gehört von Jesus. Wunderheiler, großer Redner, der nimmt für sich in Anspruch, der Sohn Gottes zu sein. Die wollten gucken, die waren so interessiert. Und dann, als die alle zusammengekommen sind, so heißt es dort, da traten die Jünger zu ihm. Das heißt, die Bergpredigt ist nicht an das ganze Volk gerichtet, sondern nur an die Jünger, die, die zu Jesus gehören. Und denen erzählt er dann all das, was in der Bergpredigt gesagt wird, unter anderem auch unser Bibelwort. Der sagt nicht zu allen Menschen, ihr seid das Salz der Erde, sondern das sagt er zu denen, die zu ihm gehören. Zu denen, die wiedergeboren sind, die erkannt haben, Jesus ist der Herr. Und das ist damals, vor 2000 Jahren, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, nicht anders als heute. Heute Morgen spricht der Herr zu den Seinen, zu seinen Jüngern, die ihm nachfolgen. Vielleicht ist der ein oder andere unter uns, der sein Leben Jesus noch nicht gegeben hat, der steht so dabei wie damals das Volk, so wie ich damals mit meiner Frau in der Kaserne oder diese Rekruten angetreten waren. Man hört das, aber man ist das gar nicht gemeint. Das geht um diejenigen, die angesprochen sind. Du bist angesprochen, wenn du zu Jesus gehörst, mit dem, was jetzt kommt. Mit all dem, was Jesus hier ausdrückt über deine Salzexistenz. So ist es nämlich, wenn wir zu Jesus gehören, so sagt das direkt zu Beginn der Bergpredigt, ihr seid das Salz der Erde. Und dem wollen wir nachgehen in dieser Predigt, was das bedeutet, dass wir Salz sein sollen, dass wir Salz sein dürfen, dass wir Salz sein müssen in dieser Welt. Und so habe ich denn diese Predigt überschrieben: unsere Salzexistenz. 4 Punkte: Salz würzt, Salz konserviert, Salz schmerzt, Salz macht durstig. Ich habe diese 4 Punkte mitgebracht, weil wenn Jesus dieses Bild gebraucht vom Salz, dann denkt er sich ja was dabei. Dann will er damit etwas deutlich machen. Und aus den Eigenschaften des Salzes können wir lernen, wie wir als Christen zu leben haben. Das hat mich zu diesen 4 Überschriften, zu diesen 4 Untertiteln dieser Predigt geführt. Die erste: Salz würzt. Das ist im Deutschen schon sprichwörtlich so. Das ist das Salz in der Suppe. Das wissen nicht nur die guten Köchinnen, Hausfrauen, die guten Köche. Ohne Salz kannst du nicht richtig kochen, das brauchst du einfach. Ein Stück Fleisch ohne Salz, das ist fad, selbst so ein Frühstücksei ohne Salz, das schmeckt nicht richtig. Salz bringt so Geschmack hinein. Und obwohl es im Vergleich zum Rest der Mahlzeit relativ wenig ist, macht es aber den Großteil des Geschmacks aus. Salz würzt. Salz strahlt mit seinem Geschmack auf die Suppe, das Fleisch ab. Es hat etwas in sich, einen Geschmack, den es abgibt an die Umgebung. Das wenige Salz strahlt auf die große Menge der Lebensmittel ab. Und dadurch verändert es die Umgebung. Also, wenn Salz eben an so eine Suppe kommt, dann schmeckt die Suppe, die vorher fad war, ganz anders. Die hat auf einmal Aroma. Das tut Salz. Aus etwas Fadem wird etwas Genussvoll. Das kennen wir alle, aber ich muss es erklären, weil wir wollen dem ja nachgehen, was es heißt, Salz der Erde zu sein. Da ist jetzt die Frage, wenn Jesus das sagt, ihr seid Salz der Erde, müssen wir ja nicht irgendwie uns an irgendwelchen Kochkursen beteiligen, um dann die Lebensmittel zu verfeinern. Das ist hier nicht gemeint. Was meint denn der Herr hier, wenn er davon spricht, wir sollen Salz der Erde sein? Wo sollen wir die denn sein, die etwas abstrahlen und den anderen geben? Nun, da, wo wir Salz weiterzugeben haben, wo wir Salz der Erde sein sollen, das ist da, wo wir Liebe üben sollen. Das ist das, was wir dieser Welt zu geben haben, das, was wir dieser Welt geben sollen. Das, was unser Heiland, Jesus Christus, der Gott aller Liebe ist, wir haben das eben im Epheserbrief gehört, dass eben Jesus das Abbild des lebendigen Gottes, dass er die Liebe ist, dass so wie er gelebt hat und die Menschen geliebt hat, so sollen wir auch Liebe weitergeben. Er, der sich den Kranken zugewandt hat, den Aussätzigen, die keiner mehr angerührt hat, diejenigen, die ob ihres Fehlverhaltens die Sünde ausgegrenzt waren, die Ehebrecherin, die verfolgt waren, all denen hat er sich zugewandt, aber auch noch allen anderen, alle, die in Schuld und Sünde gegangen sind, und zwar aus lauter Liebe. Dass Jesus, dass Gott in diese Welt gekommen ist, ist nur aus Liebe geschehen. Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, aus Liebe. Und alle, die zu ihm gehören, die Glieder am Leib Jesu Christi sind, müssen, sollen, dürfen eben auch diese Liebe weitergeben. Wir sollen diese Welt würzen mit Liebe. Wissen wir ja auch alle, weil Jesus gefragt wird, was ist denn das höchste Gebot? Da sagt er nicht, also, dass du immer schön deine Kirchensteuer bei der Gemeinde ablieferst, dass du hingehst und irgendwie dein Haus immer in Ordnung hältst und putzt oder sonst irgendetwas. Nein, er sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele. Das muss man nämlich machen, damit wir bei Gott sind und die Liebe kriegen. Und dann kommt es, deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Das ist unser Salzauftrag, unseren Nächsten zu lieben. Dafür sind wir in dieser Welt. Und der Nächste, das wissen wir, das ist nicht derjenige, den wir uns aussuchen zum Nächsten. Also meine liebe Ehefrau, meine Tochter oder was weiß ich hier, einer unserer Bauherren, die ich richtig gut mag, denen zu sagen, ja, denen will ich jetzt helfen, wenn sie ein Problem haben, denen will ich beistehen, das ist selbstverständlich, das sind wir. Der Nächste ist derjenige, der unsere Hilfe wirklich braucht, der von uns möchte, dass wir ihm zum Nächsten werden. Das erzählt Jesus ja mal ausführlich in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Zu sagen, du hast dich um die Leute hier zu kümmern, du musst Salz der Erde sein. Du hast Liebe zu üben und zu leben in dieser Welt. Und zwar ohne, dass du irgendwas zurückgibst. Wenn ich nett und lieb zu meiner Frau bin, das tut die Welt auch. Da weiß jeder, wenn ich die Menschen in meinem direkten Umfeld, meinen Freundeskreis halt gut behandle, dann geht es mir letztlich selber gut. Aber da, wo wir nichts bekommen, da, wo wir uns einfach selbstlos verschenken, so wie das das Salz tut, das sich aufgibt dann in dem Fleisch, in der Suppe, so sollen wir Menschen gegenüber sein. Wir sollen die Liebe Gottes weitergeben. Und damit sollen wir würzen in dieser Welt. Das ist unsere Aufgabe. Und da dürfen wir uns mal, und ich als allererstes, mal befragen, wie hat denn so die letzte Woche ausgesehen? Wovon waren denn die letzten 7 Tage geprägt? Davon, dass wir Salz der Erde gewesen sind, dass wir unser Umfeld mit Liebe gewürzt haben. Kannst du da einen Punkt benennen, wo du sagst, da habe ich wirklich Liebeswerk Jesu Christi an irgendeinem Menschen gemacht? Oder musst du sagen, da waren 7 Tage Leerstelle? Wenn das so ist, dann ruft der Herr dich hier neu auf. Bring dieses Versagen zu mir unter mein Kreuz. Ich vergebe dir das. Aber versuch mal einfach in der nächsten Zeit Salz der Erde zu sein. Guck mal in der nächsten Woche, wo irgendjemand deine Hilfe braucht und wo du die Liebe, die ich dir zuerst gegeben habe, weitergeben darfst in dieser Welt. Glaub mir bitte eins, von unserem Leben bleibt nicht das, was wir angehäuft haben an Reichtümern, wo wir irgendwelche Veröffentlichungen gemacht haben mit Büchern oder in Aufsätzen, wo uns irgendwelche Ehrentitel gegeben wurden. Bleibend von dem, was wir tun, ist das, was wir an Liebeshandeln an unserem Nächsten tun. Nicht nur eines Tages in der Ewigkeit, wenn wir im Preisgericht sind. Auch schon hier bei den Beerdigungen merkst du das. Du kannst als Pfarrer so drauf blicken. Du beerdigst ja aller Couleur Leute. Und glaub mir, manchmal ist es so, da hast du so ein altes Mutterchen, die so ein ganz unbedeutendes Leben geführt hat. So gar nichts Auffälliges, nichts Großes, hat ihre 5 Kinder großgezogen, die Enkelkinder, war immer für alle da. Kommen auch die Nachbarn, weil die auch immer geholfen haben. Dann stehen die am Grab und dann heulen die Rotz und Wasser um so ein Leben. Da merkst du was von dem Wert, wenn Liebe weitergegeben wird. Und du beerdigst andere Leute, die haben die ganz großen Porsches und die Mercedes und alles halt. Und da weint keiner, die sind alle schon so wie der, den du beerdigt hast. Die sind schon überlegen, was du denn mit dem Erbe machst, was du bekommst. Können wir uns auch mal fragen, wie wird denn das eines Tages sein, wenn wir beerdigt werden? Werden da Leute stehen an meinem Grab? Vielleicht nicht nur meine Kinder, meine Enkelkinder, sondern auch andere, die sagen, dass er, dass sie gestorben ist, das ist für mich ein bitterer Verlust. Durch ihn ist mein Leben wertvoller geworden. Er hat es mit der Liebe Jesu Christi gewürzt. Einem, dem das gelungen ist in seinem Leben, das ist die Mutter Teresa. Ich habe in der letzten Woche noch mal so ein bisschen über ihre Biografie gelesen. Halt. Eine Frau, die gesagt hat, ich gebe mich für die Armen in Indien dahin. Frag nicht mehr danach, was ich machen kann. Ich bin nur für andere da, für Leprakranke, für Aussätzige. So hat sie Heiland gemacht, so habe ich gemacht. Und ist zum Segen für unfassbar viele Menschen geworden. 10.000 Menschen Dinge weitergegeben. Salz, das wirklich würzt. Liebe, die weitergegeben wird. Jesus Christus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Salz würzt. Ein zweites über unsere Salzexistenz, Salz konserviert. Das ist etwas, das uns im Zeitalter von Tiefkühltruhen und Gefrierschränken so ein bisschen abhanden gekommen ist, dass wir diese Eigenschaft nicht mehr so vor Augen haben, dass man mit Salz nicht nur würzen kann, sondern eben auch Lebensmittel, die sonst vergammeln, dass sie damit haltbar gemacht werden können. Zu Zeiten Jesus war denen das vor Augen. Das war vermutlich sogar wichtiger als der erste Punkt zu sagen, ich würze mit Salz, sondern diese Frage des Erhaltens. Also wenn ich ein Stück Fleisch habe und pökle das halt, dann bleibt das haltbar. Wenn ich das nicht mache und es dann nicht kühle, dann wissen wir, dann dauert es 3-4 Tage. Wenn es gerade warm ist, so bei 30 Grad, 20 Grad, dann ist es letztlich vergammelt. Das war ja früher auch in Norddeutschland so, hier in der Hanse war Salz ein hohes Handelsgut. Salz wurde zeitweise genauso hoch gehandelt wie Gold, weil es einfach überlebenswichtig gewesen ist, um eben Lebensmittel haltbar zu machen. Hat Salzstraßen gegeben, Salzburg, ganze Städte wurden danach benannt halt. Also etwas, was uns nicht mehr so ganz vor Augen ist, kennen wir vielleicht nur noch so, wenn wir ein bisschen Lebensmittel so veredeln wollen halt, aber das ist das, was Salz auch tut. Salz konserviert vor dem Vergammeln, vor dem Verfall. Es macht eben das Fleisch haltbar. Jetzt sagt Jesus hier, ihr seid das Salz der Erde. Und dann will ich das genauso übertragen. Wenn wir Salz der Erde sein sollen, dann sollen wir auch helfen, und ich sage es jetzt so in Anführungszeichen, dass das Fleisch nicht vergammelt. Dass Menschen, die auf den Tod zugehen, und der Tod lässt ja unser Fleisch vergammeln, dass diese Menschen nicht im Tod bleiben, sondern dass sie gerettet werden. Dass wir dazu beitragen, dass sie konserviert werden. Ich spreche jetzt im Bild, das Jesus hier gebraucht, konserviert fürs ewige Leben. Und was konserviert uns fürs ewige Leben? Nun Jesus Christus. Das ist die Botschaft, die wir weiterzugeben haben. Jesus gibt ewiges Leben. Ich habe eben gesagt, heute sind vielleicht Leute hier, die noch gar nicht bei Jesus sind. Die meisten sind es, Gott sei Dank. Vielleicht sogar alle, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist der ein oder andere hier, der noch nicht den Heiligen Geist hat, der noch nicht bezeugt, Jesus ist der Herr, der noch nicht die Liebe Gottes gespürt hat. Den darf ich heute Morgen einladen zum ewigen Leben. Du gehst auf den Tod zu. Und ohne Jesus wirst du vergammeln im Grab und vor allen Dingen wirst du geworfen werden in die Hölle. Aber das muss nicht sein. Wenn du Jesus annimmst, dann wird er dir einen neuen Leib geben, einen unvergänglichen Leib, und dann hast du ewiges Leben. Das ist meine Aufgabe als Pastor, dazu Menschen immer wieder einzuladen, zu dieser Rettung, dass sie gerettet werden vom Tod. Ich kann sie nicht retten, ist ja klar, das kann nur Jesus tun, aber ich darf und muss darauf hinweisen, sagen, da gibt es Rettung unterm Kreuz von Golgatha. Wenn du dahin gehst, dann brauchst du den Tod nicht mehr zu fürchten, weil du ewiges Leben hast. Das konserviert dich vor dem Tod, vor dem Vergammeln. Aber das ist eben nicht nur meine Aufgabe, das ist eure Aufgabe auch, wenn ihr denn Jünger Jesu seid, wenn ihr nicht nur beim Volk seid, das da rumsteht, sondern wenn ihr Jesus nachfolgt, dann müsst ihr genauso, wie ihr zu würzen habt mit der Liebe in dieser Welt, auch die Botschaft des Evangeliums weitergeben. Dann müssen wir missionieren, evangelisieren. Das ist unser aller Auftrag. Menschen, die verloren werden, davon erzählen, dass es Rettung gibt bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Dafür ist Salz da. Und wenn es das nicht mehr tut, so heißt es hier im Text, dann wird es hingenommen und dann wird es weggeschüttet und von den Leuten zertreten. Eine Gemeinde, eine Kirche, ein Christ, der nicht mehr evangelisiert, der nicht missioniert, der anderen nicht von der Rettungsbotschaft Jesu weitererzählt, der wird weggeschüttet, der ist zu nichts Nutze. Der kann auch treu und brav seine Kirchensteuer bezahlen, aber der ist nichts Nutze. Wir müssen evangelisieren. Vor genau 25 Jahren hat es eine große Synode gegeben, damals in Ostdeutschland halt, also Zusammenkunft aller EKD-Gliedkirchen, hat der Professor Jüngel eine bewegende Rede gehalten, hat er gesagt, die Evangelisation ist der Herzschlag der Kirche, die Mission ihrer Atmung. Und es ist klar, wenn wir aufhören zu evangelisieren, wenn wir aufhören zu missionieren als Kirche, Gemeinde und Christ, dann hören wir auf zu atmen, dann schlägt unser Herz nicht mehr. Was dann passiert, dann wissen wir, was passiert. Dann gehen wir kaputt. Und die Wahrheit dieser Worte, die kann man beobachten. In Bremen, in unserer evangelischen Landeskirche, hatten wir 1970 noch 530.000 Mitglieder in Bremen. 530.000. Heute sind wir bei etwa 150.000. Und die Prognose für 2040 sieht so aus, im Best Case 70.000, im Worst Case 30.000, also wollen wir mal die Mitte nehmen, 50.000. Warum ist das so? Weil die Botschaft Jesu falsch ist? Nein. Weil sich in der Botschaft was geändert hat? Nein. Die Botschaft wird nicht mehr weitergegeben. Die Kirche macht vieles, vieles Gutes auch. Aber nicht nur in Bremen, sondern deutschlandweit, europaweit hat man sich aus der Mission und Evangelisation verabschiedet. Weil wir jetzt merken, wie die Mitglieder weniger werden, keine Gelder mehr da ist, da geht man nicht hin und sagt, jetzt müssen wir umso mehr evangelisieren und missionieren und stellt Evangelisten ein. Nein, man geht hin und sagt, wir brauchen mehr Fundraiser. Wir müssen zusätzliche andere Geldquellen erschließen. Der alte Kemner, der Gründer von Krehling, hat einmal gesagt, wo Heiliger Geist ist, ist immer auch Geld. Man darf das nicht umkehrmäßig sehen, halt, also wo Geld ist, ist ja auch immer Heiliger Geist, aber der Umkehrschluss ist genau richtig. Wo Heiliger Geist ist, immer Geld. Wenn wir die Arbeit Jesu Christi tun, wenn wir missionarisch, evangelistisch unterwegs sind, brauchen wir uns Geld keine Gedanken zu machen. Überhaupt keine Gedanken. Ich habe gestern Abend noch mit einer Schwester gesprochen, den hatten wir im Sommer in Remels unser Zelt geliehen hier, das wir als Gemeinde haben und betreiben, unser Evangelisationszelt, das sie da gehabt haben. Und das kostet ja immer was, wenn der Trailer, also wenn der gebracht werden muss mit dem LKW, das Transport hin und zurück, auch das Aufstellen, alles halt. Und da sagen wir, wie wir das Zelt betreiben, sagen, ja, wenn eine Gemeinde das Geld nicht hat, dann zahlen wir das selbstverständlich. Habe ich gesagt, du, wenn ihr das Geld nicht habt, was damals gewesen ist halt, dann müsst ihr es nicht bezahlen. Sagt ihr, pass mal auf, das ist nicht das Problem, dass wir kein Geld haben, wir haben viel zu viel Geld. Und so haben so viele Leute gespendet, wir müssen jetzt bis zum Ende aller Tage müssen wir Evangelisation machen und nächstes Jahr müssen sie wieder das Zelt aufstellen. Warum? Einfach, weil so viel Geld ist. So ist Gott halt. Aber wenn du aufhörst, die Konservierungsbotschaft weiterzugeben, dass Jesus rettet, dann zieht Gott seine Gnade zurück. Dann, so ist es wie hier, dann ist das Salz zu nichts mehr nütze. Dann schüttet man es weg und es wird von den Leuten zertreten. Das erleben wir derzeit in Deutschland. Wie die Landeskirchen untergehen, immer mehr Kirchen, Gemeindehäuser verkauft werden. Das ist ein großes Drama. Aber das müsste nicht sein, wenn wir denn als Salz der Erde da sind. Und jetzt ist es ja einfach zu sagen, ja, die Kirche, die Gemeinde. Es geht auch an uns. Frage ist, wann hast du denn das letzte Mal mit jemandem ein Evangelisationsgespräch geführt? Wann hast du denn jemandem gesagt, hey, du brauchst auch Jesus. Ohne den Heiland bist du verloren. Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 9, dass ich das Evangelium predige, deshalb darf ich mich nicht rühmen. Denn, dann kommt es, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich es nicht predige. Das ist nicht nur, weil er ein berufener Apostel ist, sondern weil er zu Jesus gehört, weil er Christ ist. Wenn du Salz der Erde bist, wenn du Jünger Jesu bist und nicht mehr Salz, nicht mehr verkündigst, wehe dir, du wirst weggeworfen. Und das ist ja auch etwas, was eigentlich klar ist. Wenn du die Rettungsbotschaft des Heiligen Geistes, des lebendigen Gottes, durchs Evangelium verstanden hast, halt, wenn du verstanden hast, ich bin gerettet, ich habe ewiges Leben und neben mir steht einer, der hat das ewige Leben nicht, der hat Jesus noch nicht, dann muss nicht so ein düsiger Pastor Latzli dir sagen, du musst hingehen. Dann wird das ein Automatismus sein. Wenn du nicht evangelisierst, dann ist mit deiner Beziehung zum lebendigen Gott was nicht in Ordnung. Da musst du erst mal in die Seelsorge. Gerettet sein macht Rettersinn. Du kannst dann gar nicht schweigen. Wehe mir, ich muss es tun, sagt Paulus, ich muss es tun. Das ist ein Automatismus. Und so auch für uns. Wenn wir denn Salz der Erde sind, dann werden wir auch salzen. Dann werden wir durch unsere Botschaft weitergeben, auch versuchen, Menschen zu retten vom ewigen Tod. Ihr seid das Salz der Erde. Ich habe eben von der Mutter Teresa gesprochen, halt. Das, als ich diese Biografie dann gelesen habe, dann wurde, das war sehr kritisch, ihr vorgeworfen, ja, diese guten Taten hat die ja nur gemacht, um Gott zu verkündigen, um Jesus groß zu machen. Das sei gar nicht selbstlos gewesen. Ich dachte, hat er richtig erkannt, auch wenn der Autor das kritisch gesehen hatte, ja. Diese Frau hat es getan, weil sie von der Liebe Jesu gefüllt war, weil sie wusste, ich habe etwas, was der andere nicht hat. Und hat sie Menschen nicht nur geholfen in ihrer Krankheit, sondern eben auch erzählt, was es gibt über dieses Leben hinaus. Wie gesagt, der Autor hat es noch als Vorwurf formuliert, aber das ist ja genau das, was auch dazu gehört hat als Salz der Erde. Dass wir nicht nur würzen, Menschen helfen in ihrer Not, sondern dass wir auch verkündigen von der frohen Botschaft des Evangeliums. Salz konserviert. Ein drittes, Salz schmerzt. Auch das tut Salz. Ich bin vor einigen Jahren im Mittelmeer gewesen, da habe ich mir so an so einer Muschel oder am Stein einen Fuß so aufgerissen und das blutete. Da bin ich auf die Idee gekommen, weil der Fuß so schmutzig war irgendwie, wäscht am besten mal die Wunde aus und bin dann ins Mittelmeerwasser gegangen. Das war nicht so die allerschlauste Idee, weil das wissen wir, das ist ja nun sehr salzhaltig, reingegangen mit der offenen Wunde und das hat dann sehr weh getan, weil das Salz in die Wunde kommt halt nicht und das schmerzt. Hat zwar auch eine desinfizierende Wirkung halt, ganz klar, aber im ersten Moment gab das erstmal so einen richtigen Riss. Salz schmerzt. Und wenn Jesus jetzt hier sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann ist das, was wir sagen und das, was wir tun, auch etwas, was wie Salz für die offene Wunde der Sündhaftigkeit in dieser Welt ist. Wenn wir das Evangelium sagen, die frohe Botschaft, aber auch in der Gänze, so wie wir es eben auch gehört haben, halt nicht in den beiden Lesungen halt nicht, was alles nicht sein darf, dann tut das der Welt weh. Das schmerzt. Jesus, der hier in der Bergpredigt spricht, als er da sagt, ihr seid das Salz der Erde, unmittelbar danach spricht er drei Punkte an, was nicht sein soll. Er spricht beispielsweise vom Ehebruch.
Und er sagt, nicht nur, wenn du in actu die Ehe brichst, auch wenn du nur denkst, ich würde gerne mal mit diesem Mann, der nicht mein Ehemann ist, oder mit dieser Frau, hast du die Ehe gebrochen. Er spricht das Vergelten an. Er sagt, das ist dir verboten. Du sollst nicht wieder vergelten. Wenn dir was, jemand was Schlechtes getan hat, dann halt ihm auch die andere Wange hin. Und dann spricht er das große Thema Geld an, dass das der Mammon ist. Halt nicht. Das sind so drei Wesen, die vielleicht noch viel mehr in der Bergpredigt. Aber nur allein diese drei Punkte. Das schmerzt die Welt. Wenn du das offen aussprichst und sagst, Geld ist ein Götze, dann schreit die Welt auf, weil das das liebste Instrument des Teufels ist. Halt. Dann schreit die Welt, übrigens manchmal auch die Christen. Und wenn du sagst halt, das ist Ehebruch, das ist nicht richtig, dann schreit die Welt. Johannes der Täufer, er ist klar gesagt, zu dem damalig regierenden Herodes halt, nicht? Der hatte die Frau seines Bruders genommen. Er hat gesagt, das ist Ehebruch, das ist nicht in Ordnung. Und das hat ihn geschmerzt, er hat ihn in die Wunde getroffen. Was passiert dann? Da gibt es Widerstand. Also mit so ein bisschen Nächstenliebe, das ist ganz gut. Auch so ein bisschen Verkündigung können die Christen machen. Aber wenn sie den Finger genau in die Wunde legen, dann schmerzt es die Welt. Und dann fangen sie an, uns zu verfolgen. Unmittelbar vor diesem Salzwort sagt Jesus, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden Übles gegen euch. Das weiß Jesus schon. Wenn ihr eure Salzexistenz lebt, werdet ihr Widerstände erleben. Das ist so. Die Mutter Teresa, habe ich eben schon von gesprochen, halt, nicht? Die ist sehr geschätzt worden halt für ihr Einsatz in Kalkutta für die Armen. Da haben sie ihr Preise und Medaillen umgehangen, halt Friedensnobelpreis hat diese Frau gekriegt. Also das kann die Welt gut abhalten, nicht so karitative Nächstenliebe, das kann die Kirche ja machen. Verkündigung, so ein bisschen noch, aber wenn die dann sehr deutlich werden bei Punkten und Sünde beim Namen nennen, dann wird es schwierig, das hat Mutter Teresa auch gemacht. Die hat deutliche Worte zum Thema Abtreibung gefunden. Sie hat davon gesprochen, dass das das schlimmste Verbrechen überhaupt sei, wenn eine Mutter das Kind in ihrem Leibe tötet hat. Sehr harte, sehr scharfe Worte. Hat das Mord genannt. Und was ist passiert? Da ist sie natürlich für kritisiert worden. Wow. Und hat sie Widerstand gekriegt. Das nicht. Sonst konnte man mit dieser kleinen, zerbrechlichen Frau ja wirklich so auch richtig arbeiten. Aber das darf man nicht hören. Und da wurde dann dagegen gegangen. Ist heute auch so. Heute kannst du in diesem Land alles diskutieren. Setz dich mal für den Schutz ungeborenen Lebens ein. Jetzt wollen die Politiker den Paragraph 218 ganz abschaffen. Als wir vor 2 Monaten mit unserem Bus nach Berlin gefahren sind, da haben wir es erlebt halt, nicht? Wie dann viele Menschen gekommen sind, den Bus aufgehalten haben, Farbbomben geworfen haben, schlimme Dinge alles gesagt hat. Da wirst du geschmäht. Warum? Weil du dich für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzt. Und das schmerzt die Leute, wenn du hinweist auf Sünde. Dann passieren Dinge. Und das wirst du auch erleben im Kleinen, wenn du Dinge beim Namen nennst. Wenn du dich zum Umgang mit Geld äußerst in deinem Umfeld, so wie es die Bibel sagt. Wenn du was zum Thema Scheidung sagst halt. Wenn du was zum Thema Vergelten sagst. Wenn du Sünde ansprichst, dann musst du damit rechnen, dass es die Welt schmerzt und dass du Widerstände bekommst. Aber da müssen wir auch bereit für sein. Jesus ist für diese seine Rede nicht gelobt worden. Am Ende der Bergpredigt heißt es, das Volk entsetzte sich. Die Pharisäer haben es gehört und die sagen dann, dafür bringen wir ihn um. Da wird nicht gesagt, was für eine intellektuelle Feinde, sondern der hat die Finger gerade auch in ihre Wunden hineingelegt. Und dann gibt es die Reaktion. Aber dazu müssen wir bereit sein. Und Jesus sagt, selig seid ihr, wenn ihr das dann erlebt, weil dann seid ihr Salz, dann salzt ihr in dieser Welt. Und es ist wichtig, dass wir für die Dinge der Bibel immer wieder bereit sein müssen, aufzustehen und sie auch in dieser Welt zu vertreten. Selbst wenn wir dann Gegenwind bekommen, selbst wenn die Welt es nicht hören will. Salz der Erde zu sein, liebe Brüder und Schwestern, ist eben kein Zuckerschlecken. Aber dazu hat uns Jesus auch nicht aufgerufen, dass wir der Schokoguss dieser Welt sein sollen, sondern das Salz der Erde. Dass wir mit Liebe salzen sollen, dass wir als Salz konservieren sollen, aber dass wir auch bereit sind, das Salz in die Wunde zu streuen, nämlich in die Wunde der Sündhaftigkeit. Und dann fehlt es uns letztes, was Salz tut. Salz macht durstig. Das wissen wir auch. Wenn wir so ein bisschen zu viel Salz gegessen haben, dann haben wir Durst. Also ich erzähle das immer gerne. die Geschichte von meinen Großeltern, das waren Vertriebene aus Danzig halt, und die hatten eine Lieblingsspeise, die aßen gerne immer so einen speziellen Heringssalat, der war mit so gesalzenen Matjes eingelegt. War super lecker, ich habe den auch sehr gerne gegessen halt. Und ich weiß immer, wenn ich noch bei meinen Großeltern gegessen habe, so eine Stunde, nachdem ich das Mittagessen genossen hatte, kriegte ich furchtbaren Durst. Und mein Opa sagte dann immer so lapidar, ja, Fisch will schwimmen. Ja, so nach dem Motto, also mit dem Salzen, es war nicht der Fisch, sondern nicht der Hering, sondern das Salz an dem Hering halt, der dazu geführt hat, dass ich durstig geworden bin. Salz macht durstig. Und Christen sollen auch durstig machen. Und zwar durstig nach Jesus. Jesus, der die Quelle lebendigen Wassers ist, die Quelle des Lebens, da sollen Menschen an unserem Leben ein Stück weit durstig werden nach dem, was es heißt, Jünger zu sein. Nicht mehr im Volk zu sein, sondern Jünger zu sein. Nicht mehr nur daneben zu stehen, sondern zu sagen, so will ich auch werden. Und wenn Christen wirklich Salz der Erde sind, dann passiert das auch, dass andere nicht nur durch die Verkündigung angesprochen werden, sondern dass sie auch aufmerksam werden zu dem, was hat der denn? Das habe ich ja nicht. Ich erzähle das immer wieder gerne von den ersten Christen in Rom, die da hingerichtet wurden, die von den Gladiatoren abgeschlachtet wurden, die dann die Pfähle gebunden wurden, wo dann die Löwen und die Bären, die am lebendigen Leib aufgefressen wurden, und die sind dann, so wie wir es eben gehört haben, haben dankbar Loblieder gesungen. Und die römischen Regierenden halt, der Kaiser und seine Potentaten, wollten ja eigentlich das Christentum ausrotten und wollten die dann öffentlich hinrichten und zeigen, ja, das ist jetzt erledigt, aber das Gegenteil ist passiert. Da gab es eine unglaubliche missionarische Wirkung durch, weil die Leute, die dort im Circus Maximus saßen, sich gesagt haben, wie kann das denn bitte schön sein? Ich habe so viel Geld, ich habe so viele Sklaven, mir geht es so gut und ich bin so unglücklich, so depressiv, und die da vorne, denen es so richtig schlecht geht, die singen immer noch Loblieder. Jetzt kommen gleich die Löwen, was ist denn da los? Was haben die denn, was ich nicht habe? Und dann sind sie aufmerksam geworden auf Christus, der eine Antwort hat darauf, was es heißt, ich sterbe gleich und du keine Angst zu haben brauchst. Und da war eine Sehnsucht nach diesem lebendigen Wasser. Ja, das will ich auch haben. Ich will ja auch was haben, wo ich weiß, nach diesem Leben geht es weiter. Christen machen durstig, weil sie eben Glaube haben, weil sie Liebe haben, weil sie Hoffnung haben. Ich habe jetzt schon mehrfach von dieser Mutter Teresa gesprochen. Auch die ist so jemand gewesen mit ihrem Leben, wo Leute gesagt haben, in Indien und anderswo, ja, so wie diese Frau gelebt hat, das will ich auch machen. Ein sinnvolles Leben für andere. Sind ihrem Orden beigetreten oder sind in ihrer Nachfolge gestärkt worden. Salz macht durstig. Und das ist nochmal meine Frage auch an dich. Wie ist denn eigentlich mit deinem Leben? Wenn deine Nachbarn dich sehen, wenn du dich mit denen unterhältst, über so all die Probleme, die wir haben politisch, dass unsere Wirtschaft jetzt bald kollabieren wird und dass es keine Erträge mehr auf die Aktien gibt und was weiß ich nicht alles, was man erzählt, kriegen die von dir die tollen Finanztipps hier oder irgendwelche Hinweise, was man denn an Vitamin E und Vitamin D jetzt zu trinken und zu nehmen hat, halt jetzt in der dunklen Jahreszeit? Oder lernen die an dir etwas, was es heißt, Salz der Erde zu sein, was es heißt, mit Jesus zu gehen, dass sie auch sagen, das, was er hat, das hätte ich auch gerne. Oder sagen, ja, der läuft ja sonntags noch in die Kirche, aber ansonsten ist er genauso ein Jammerlappen wie ich auch halt nicht. Der heult genauso über all das, was politisch passiert in der Welt, wie ich auch. Bist du jemand, der mit seinem Leben anderen Menschen Hinweisgeber auf Christus ist? 2. Korinther 3 heißt es, ihr seid ein Brief Christi, den andere Menschen lesen. Sind wir dieser Brief Christi? Sind wir dieses Salz der Erde? Jesus Christus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschütte und lässt es von den Leuten zertreten. Ich habe diese Predigt begonnen, indem ich dieses Bild gebraucht habe und euch erzählt habe, wie das war, als ich bei dieser Vereidigung gewesen bin, wo ich gemerkt habe oder festgestellt habe, ja, die Befehle des Leutnants, die gelten denen, mir nicht. Und dann habe ich gesehen, wie die dann weggingen, diese ganze Truppe, so ein ganzes Regiment, und die gingen dann alle und haben getreten halt. Das war genau das Bild für mich zu sagen, ja, so ist es für uns als Christen, wenn wir nicht Salz der Erde sind. Dann werden wir zertreten, dann sind wir nichts mehr. Das wäre genauso, als wenn so 250 Mann über so einen Packen Salz drüber geben, dann ist es nicht mehr da. Und das motiviert mich neu, mit all meiner Schwachheit, mit all meiner Sündhaftigkeit, wo ich in den letzten Tagen so häufig nicht geschafft habe, Salz der Welt zu sein, mich neu aufzumachen und zu versuchen, durch Gottes Gnade neu Salz zu werden, damit ich nicht zertreten werde, sondern das, was ich tue, hoffentlich dann durch Gottes Gnade Bestand vor dem Allmächtigen hat. Und so will ich neu versuchen, nicht mehr nur beim Volk zu stehen, mir das anzuhören, was Jesus so sagt, sondern mich wirklich als Jünger in die Verantwortung nehmen zu lassen und meine Salzexistenz zu leben. Und was macht diese Salzexistenz aus? Salz würzt, Salz konserviert, Salz schmerzt, Salz macht durstig. Noch einmal das Wort unseres Herrn und Heilandes. Jesus Christus spricht: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.